Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
In einem imaginären Gespräch lässt Hugo von Hofmannsthal einen Dichter die Worte sagen: Es kommt darauf an, die Schicksale dort zu sehen, wo sie in göttlicher Materie ausgeprägt sind. Die Schicksale dort lesen, wo sie geschrieben sind. Das ist alles. Wenn wir heute Abend vom Werke des Dichters Franz Kafka sprechen, so sollten wir uns den vollen Sinn dieser Worte Hofmannsthals vergegenwärtigen. Denn Franz Kafka ist nicht ein Dichter unter unzähligen anderen, sondern einer jener seltenen Auserwählten, an deren Werken wahrhaft Schicksale abzulesen sind. Schicksale und nicht beliebige und auswechselbare Erfindungen, dies ist ein gewaltiger Unterschied, der für immer den Rang Kafkas bestimmt. Dieser unverlierbare Rang stand dem Dichter Franz Werfel vor Augen, als er 10 Jahre nach dem Tode Kafkas die Worte niederschrieb.
Als ich vor einem Vierteljahrhundert das erste Mal Franz Kafka von Angesicht sah, wusste ich sofort, dass er ein Bote des Königs ist. Dieses Gefühl habe ich in seiner Gegenwart niemals verloren. In meinem Verehrungs- und Liebesgefühl für ihn war immer ein fremdartiger Schauder eingemischt. Franz Kafka wurde am 3. Juli 1883 in Prag geboren. Die Eltern, deutsch sprechende Juden, waren in religiöser Hinsicht ziemlich indifferent. Und so gehörte man nicht zu den orthodoxen Juden. Man gehörte aber auch, eben als Jude, nicht ganz zu den böhmischen Deutschen. Und als Deutschsprechender wiederum auch nicht zu den Tschechen. Prag selbst, die Heimatstadt, war ein Ort, an dem sich der Osten und der Westen begegneten und durchdrangen. Eine Stadt mit einer 1000-jährigen Geschichte, die wie eine überschwere Bürde über den engen Straßen lagerte. Kafka war dieser Stadt zeitlebens in einer seltsamen Hassliebe verbunden. Er konnte sich von ihr ebenso wenig loslösen wie von seinem Elternhaus, wo ihn die tyrannische Autorität des Vaters bedrückte. Kafkas Leben war arm an äußeren Ereignissen. Er studierte an der Prager Universität Rechtswissenschaft und war dann jahrelang Beamter einer Arbeiterunfallversicherungsanstalt. Die Berufsarbeit war ihm verhasst, da sie ihn am Schreiben hinderte. In einem Briefentwurf aus dem Jahre 1913 heißt es:
Mein Posten ist mir unerträglich, weil er meinem einzigen Verlangen und meinem einzigen Beruf, das ist die Literatur, widerspricht. Da ich nichts anderes bin als Literatur und nichts anderes sein kann und will, so kann mich mein Posten niemals zu sich reißen. Wohl aber kann er mich gänzlich zerrütten. Davon bin ich nicht weit entfernt. Nervöse Zustände schlimmster Art beherrschen mich, ohne auszusetzen.
Die Unvereinbarkeit von Berufsarbeit und literarischem Schaffen und andere nicht zu bewältigende private Probleme erzwangen schließlich, man möchte fast sagen, eine organische Lösung. Kafka erkrankte an Lungentuberkulose. 41-jährig, am 3. Juni 1924 verstarb er in einem Sanatorium in der Nähe von Wien. Seine 3 Schwestern, die ihn überlebten, wurden mit der Mehrzahl ihrer Familienangehörigen in nationalsozialistischen Vernichtungslagern ermordet.
Kafka hat zu seinen Lebzeiten nur weniges veröffentlicht. Auf einem Zettel, den man nach seinem Tode in seinem Schreibtisch vorfand, hatte er die Bitte ausgesprochen, man möchte mit Ausnahme einiger bereits veröffentlichter Arbeiten alle nachgelassenen Werke vernichten. Max Brod, der langjährige Freund Kafkas, ist diesem Wunsche nicht nachgekommen. In jahrzehntelanger, mühevoller Arbeit, für die wir ihm zu Dank verpflichtet sind, hat er Kafkas Werk herausgegeben. Die definitive Gesamtausgabe, die in den letzten Jahren der Schocken Verlag New York publizierte, umfasst 10 Bände, darunter die gesamten Tagebücher. In Deutschland selbst waren die Werke nahezu unzugänglich. Der Name Kafka wurde zwar unaufhörlich zitiert, kaum jemand aber besaß eine wirklich umfassende Kenntnis seiner Werke. Diesem unmöglichen Zustand macht nun die vom S. Fischer Verlag veranstaltete europäische Lizenzausgabe ein Ende. Als erster Band dieser Ausgabe ist der Roman Der Prozess erschienen.
Wollte man in Kürze den Inhalt dieses Romans nacherzählen, so müsste man etwa sagen: Ein anonymer Mensch Josef K. wird eines Morgens gleich nach dem Erwachen verhaftet. Die Männer, welche ihn verhaften, sind nicht Abgesandte eines ordentlichen Gerichts. Die Schuld wird nicht formuliert. Josef K. protestiert. Er bleibt aber verhaftet, wenn er auch weiterhin seinem Beruf als Prokurist einer Bank nachgehen kann. Er erhält Vorladungen zu seltsamen Verhören. Das geheimnisvolle Gericht haust auf entlegenen Dachböden. Die Hierarchie der einzelnen richterlichen Instanzen ist unübersehbar. Die Organe des Gerichts sind korrupt und es gelingt dem Angeklagten nicht, bis zu den obersten Instanzen vorzudringen. Josef K. sucht Verbündete. Frauen, die Beziehungen zu Gerichtspersonen haben, einen Advokaten, dessen Eingaben vom Gericht jedoch niemals gelesen werden. Hartnäckig beteuert der Held seine Unschuld, aber das Gefühl einer unheimlichen Bedrohung wächst. Zuletzt holen zwei schwarz gekleidete Männer Josef K. in seiner Wohnung ab. Er leistet keinen Widerstand. Vor der Stadt, in einem verlassenen Steinbruch, volles Mondlicht liegt über der letzten Szenerie, stößt ihm der eine der Männer das Messer ins Herz.
Unbegreiflich für ein Denken, das sich an der herkömmlichen Logik orientiert, sind auch fast alle übrigen Dichtungen Kafkas. Die Erzählung »Verwandlung«, in welcher der handlungsreisende Gregor Samsa sich über Nacht in einen riesigen Käfer verwandelt hat, vor dem seine Familie in Entsetzen und Abscheu zurückweicht. Der Roman »Das Schloss«, dessen Held sich mit größter Hartnäckigkeit und dennoch vergebens darum bemüht, in eine kleine menschliche Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Oder etwa das kurze Prosastück »Der Jäger Gracchus«, in welchem der Held auf seiner Todesbarke für immer über die irdischen Gewässer fährt, weil der Führer der Barke die Einfahrt ins Totenreich verfehlt hat. Dies unbegreifliche Geheimnis, das abgründige Schweigen, das so viele Dichtungen Kafkas durchwaltet, hat natürlich zu den verschiedenartigsten Deutungen Anlass gegeben.
Kafka selbst hat sich kaum je ausführlich über sein Werk geäußert. Die wesentlichsten Aussagen über seine Stellung in der Welt und über seine Dichtung finden sich in zwei kurzen Tagebucheintragungen. Sie lauten:
Ich habe von den Erfordernissen des Lebens gar nichts mitgebracht, soviel ich weiß, sondern nur die allgemeine menschliche Schwäche. Ich bin nicht von der allerdings schon schwer sinkenden Hand des Christentums ins Leben geführt worden, wie Kierkegaard, und habe nicht den letzten Zipfel des davonfliegenden jüdischen Gebetsmantels noch gefangen, wie die Zionisten. Ich bin Ende. Oder Anfang.
Und zwei Jahre vor seinem Tode schrieb er im Rückblick auf sein Werk:
Diese ganze Literatur ist Ansturm gegen die Grenze. Und sie hätte sich, wenn nicht der Zionismus dazwischen gekommen wäre, leicht zu einer neuen Geheimlehre, einer Kabbalah entwickeln können. Ansätze dazu bestehen. Allerdings, ein wie unbegreifliches Genie wird hier verlangt, das neu seine Wurzeln in die alten Jahrhunderte treibt oder die alten Jahrhunderte neu erschafft und mit all dem sich nicht ausgibt, sondern jetzt erst sich auszugeben beginnt.
Ich bin Ende oder Anfang. Mit diesen Worten hat Kafka nicht nur sein persönliches Verhältnis zur Tradition bestimmt, sondern auch die epochale Situation des Menschen in unserer Zeit gedeutet. Das wahre Wort oder das Gesetz ist abhanden gekommen. Die Schrift der Überlieferung ist kaum mehr zu entziffern. Anstelle der nicht mehr lesbaren Wahrheit ist die Legende getreten und die Meinungen über diese Legende, die die kafkaschen Helden mit so viel bohrendem Scharfsinn entwickeln, um noch einen letzten Schimmer der Wahrheit zu erhaschen. Da die Überlieferung abgerissen ist oder sich immer mehr verdunkelt, ist die ganze Bürde des Wissens und der Verantwortung dem Einzelnen auferlegt. In der verfinsterten Welt hat er zu wachen. Ein kurzes Prosastück Kafkas lautet:
Nachts. Versunken ist die Nacht. So wie man manchmal den Kopf senkt, um nachzudenken. Ringsum schlafen die Menschen. Eine kleine Schauspielerei, eine unschuldige Selbsttäuschung, dass sie in Häusern schlafen, in festen Betten, unter festem Dach, ausgestreckt oder geduckt auf Matratzen, in Tüchern, unter Decken. In Wirklichkeit haben sie sich zusammengefunden wie damals einmal. Und wie später, in wüster Gegend. Ein Lager im Freien, eine unübersehbare Zahl Menschen. Ein Heer, ein Volk. Unter kaltem Himmel, auf kalter Erde, hingeworfen, wo man früher stand. Die Stirn auf den Arm gedrückt, das Gesicht gegen den Boden hin, ruhig atmend. Und du wachst, bist einer der Wächter, findest den Nächsten durch Schwenken des brennenden Holzes aus dem Reisighaufen neben dir. Warum wachst du? Einer muss wachen, heißt es. Einer muss da sein.
Wenn die unübersehbare Zahl schläft, unter kaltem Himmel, auf kalter Erde, so ist der Wachende von der Schar der Schläfer ausgeschlossen. Und in der Tat taucht das Motiv des Ausgeschlossenseins in den Werken Kafkas immer wieder auf. Aber ist dies Ausgeschlossensein, ist dieser existenzielle Zustand des Gefangenseins nicht das Ergebnis einer Schuld, die der Mensch auf sich geladen hat? Das Denken Kafkas wird von dieser Frage unaufhörlich bewegt. Die Antworten, die Kafka jeweils gibt, müssen als Experimente mit der Wahrheit verstanden werden. Zuweilen wird die Schuld in gleicher Weise wie der paradiesische Zustand in die Vergangenheit zurückprojiziert. So lautet etwa eine berühmte Stelle aus dem Prosastück »Forschungen eines Hundes«, in welchem Kafka ironischerweise einen Hund nach der Wahrheit suchen lässt, folgendermaßen.
Nein, was ich auch gegen meine Zeit einzuwenden habe. Die früheren Generationen waren nicht besser als die neueren. Ja, in gewissem Sinne waren sie viel schlechter und schwächer. Die Wunder gingen freilich auch damals nicht frei über die Gassen zum beliebigen Einfangen. Aber die Hunde waren, ich kann es nicht anders ausdrücken, noch nicht so hündisch wie heute. Das Gefüge der Hundeschaft war noch lockerer. Das wahre Wort hätte damals noch eingreifen, den Bau bestimmen, umstimmen, nach jedem Wunsche ändern, in sein Gegenteil verkehren können. Unsere Generation ist vielleicht verloren, aber sie ist unschuldiger als die damalige. Das Zögern meiner Generation kann ich verstehen. Es ist ja auch gar kein Zögern mehr. Es ist das Vergessen eines vor 1000 Nächten geträumten und 1000-mal vergessenen Traumes. Wer will uns gerade wegen des 1000. Vergessens zürnen? Aber auch das Zögern unserer Urväter glaube ich zu verstehen. Wir hätten wahrscheinlich nicht anders gehandelt. Fast möchte ich sagen, wohl uns, dass nicht wir es waren, die die Schuld auf uns laden mussten, dass wir vielmehr in einer schon von anderen verfinsterten Welt in fast schuldlosem Schweigen dem Tode zueilen dürfen.
Wenn aber das wahre Wort und das schuldhafte Vergessen dieses wahren Wortes wie ein vor 1000 Nächten geträumter und 1000-mal vergessener Traum zurückliegen, dann ist es heute kaum mehr möglich, die Schuld zu formulieren. Diese Nicht-Mitteilbarkeit der Schuld ist eines der zentralen Themen des Kafkaschen Romans »Der Prozess«. Der Held, Josef K., wird verhaftet. Er bekommt jedoch die Anklageschrift nie zu sehen, und der Leser erfährt während des ganzen Romanes nicht, worin denn nun die Schuld des Angeklagten besteht. Aber ist er überhaupt schuldig?
Hören wir unter diesem Gesichtspunkt das kleine Prosastück »Der Schlag ans Hoftor«, von dem man fast behaupten könnte, dass es so etwas wie eine Kurzfassung des Prozesses darstellt.
Der Schlag ans Hoftor. Es war im Sommer, ein heißer Tag. Ich kam auf dem Nachhauseweg mit meiner Schwester an einem Hoftor vorüber. Ich weiß nicht, schlug sie aus Mutwillen ans Tor oder aus Zerstreutheit? Oder drohte sie nur mit der Faust und schlug gar nicht? 100 Schritte weiter an der nach links sich wendenden Landstraße begann das Dorf. Wir kannten es nicht. Aber gleich nach dem ersten Haus kamen Leute hervor und winkten uns. Freundschaftlich oder warnend, selbst erschrocken, gebückt vor Schrecken. Sie zeigten nach dem Hof, an dem wir vorübergekommen waren, und erinnerten uns an den Schlag ans Tor. Die Hofbesitzer werden uns verklagen. Gleich werde die Untersuchung beginnen. Ich war sehr ruhig und beruhigte auch meine Schwester. Sie hatte den Schlag wahrscheinlich gar nicht getan. Und hätte sie ihn getan, so wird deswegen nirgends auf der Welt ein Beweis geführt. Ich suchte das auch den Leuten, um uns begreiflich zu machen. Sie hörten mich an, enthielten sich aber eines Urteils. Später sagten sie, nicht nur meine Schwester, auch ich als Bruder werde angeklagt werden. Ich nickte lächelnd. Alle blickten wir zum Hofe zurück, wie man eine ferne Rauchwolke beobachtet und auf die Flamme wartet. Und wirklich, bald sahen wir Reiter ins weit offene Hoftor einreiten. Staub erhob sich, verhüllte alles. Nur die Spitzen der hohen Lanzen blinkten. Und kaum war die Truppe im Hof verschwunden, schien sie gleich die Pferde gewendet zu haben und war auf dem Wege zu uns. Ich drängte meine Schwester fort. Ich werde alles allein ins Reine bringen. Sie weigerte sich, mich allein zu lassen. Ich sagte, sie solle sich aber wenigstens umkleiden, um in einem besseren Kleid vor die Herren zu treten. Endlich folgte sie mir und machte sich auf den langen Weg nach Hause. Schon waren die Reiter bei uns. Noch von den Pferden herab fragten sie nach meiner Schwester. Sie ist augenblicklich nicht hier, wurde ängstlich geantwortet, werde aber später kommen. Die Antwort wurde fast gleichgültig aufgenommen. Wichtig schien vor allem, dass sie mich gefunden hatten. Es waren hauptsächlich zwei Herren. Der Richter, ein junger, lebhafter Mann, und sein stiller Gehilfe, der Assmann genannt wurde. Ich wurde aufgefordert, in die Bauernstube einzutreten. Langsam, den Kopf wiegend, an den Hosenträgern rückend, setzte ich mich unter den scharfen Blicken der Herren in Gang. Noch glaubte ich fast, ein Wort werde genügen, um mich, den Städter, sogar noch unter Ehren aus diesem Bauernvolk zu befreien. Aber als ich die Schwelle der Stube überschritten hatte, sagte der Richter, der vorgesprungen war und mich schon erwartete, »Dieser Mann tut mir leid.« Es war über allem Zweifel, dass er damit nicht meinen gegenwärtigen Zustand meinte, sondern das, was mit mir geschehen würde. Die Stube sah einer Gefängniszelle ähnlicher als einer Bauernstube. Große Steinfliesen, dunkel, ganz kahle Wand, irgendwo eingemauert ein eiserner Ring. In der Mitte etwas, das halb Pritsche, halb Operationstisch war. Könnte ich noch andere Luft schmecken als die des Gefängnisses? Das ist die große Frage. Oder vielmehr, sie wäre es, wenn ich noch Aussicht auf Entlassung hätte.
Ebenso wenig wie im Prozess kann hier in diesem kleinen Prosastück von einer eigentlichen Schuld des Helden die Rede sein. Man könnte im Gegenteil fast behaupten, dass in der Welt Kafkas die Gefängniszellen und der ganze Apparat des Gerichts förmlich auf ihre Opfer warten.
Diesen Sachverhalt drückt übrigens aufs Genaueste ein sehr merkwürdiger Aphorismus Kafkas aus. Ein Aphorismus, der das zentrale Thema des Prozesses und auch des Schlages ans Hoftor auf eine letzte lapidare Formel bringt. Er lautet, ein Käfig ging einen Vogel suchen.
Die Erzählung »Der Schlag ans Hoftor« begann mit den Sätzen, »Es war im Sommer, ein heißer Tag. Ich kam auf dem Nachhauseweg mit meiner Schwester an einem Hoftor vorüber. Ich weiß nicht, schlug sie aus Mutwillen ans Tor oder aus Zerstreutheit, oder drohte sie nur mit der Faust und schlug gar nicht.«
Es ging also, ehe der ganze Apparat des Gerichts in Bewegung gesetzt wurde, eine ganz unbedeutende nebensächliche Aktion voraus, eben der Schlag der Schwester ans Hoftor. Vielleicht aber nicht einmal das, denn es bleibt ja dahingestellt, ob die Schwester den Schlag überhaupt ausgeführt hat.
Ganz ähnlich ist die Situation zu Beginn des Romans »Der Prozess«. Josef K. läutet am Morgen seiner Wirtin, damit sie ihm das Frühstück bringt. Und auf dieses Läuten hin erscheinen die Abgesandten des Gerichts und verhaften Josef K.
Wir können also sagen, ganz geringfügige Handlungen lösen in der Welt Kafkas gewaltige Aktionen und Apparaturen aus, Das übliche Gesetz von Ursache und Wirkung scheint völlig außer Kraft gesetzt. Sind aber in der Welt Kafkas diese Apparate einmal ausgelöst, Kafka liebt es, einen ungeheuer komplizierten Behördenapparat darzustellen, so erfolgt alles Weitere zumeist mit einer unerbittlichen Logik. Diese Gleichzeitigkeit des Logischen und des Alogischen, des Realen und des Irrealen ist in hohem Maße für Kafka kennzeichnend. Eine seltsame Verbindung von Notwendigkeit und scheinbarer Willkür, die nicht selten an die Welt des Traumes erinnert und an die besondere Formensprache, deren sich der Traum bedient. Allerdings besteht ein wesentlicher Unterschied. Die Träume Kafkas enden niemals. Es gibt für den Helden Josef K. im Prozess kein Erwachen. Er wird wirklich zur Hinrichtung geführt.
Gibt es also in der Welt Kafkas keine Hoffnung? Brechen die Helden dieses Dichtes nie aus ihren Gefängnissen aus, um die Freiheit zu gewinnen? Sind sie für immer verstrickt in dem dichten Gewebe einer ausweglos erscheinenden Situation?
Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Max Brod berichtet, dass Kafka zu ihm einmal gesagt hat, es gibt unendlich viel Hoffnung, nur nicht für uns. Und einen ganz ähnlichen Sinn hat die folgende Meditation Kafkas.
Der Messias wird erst kommen, wenn er nicht mehr nötig sein wird. Er wird erst einen Tag nach seiner Ankunft kommen. Er wird nicht am letzten Tag kommen, sondern am allerletzten.
Vertieft man sich in den Sinn dieses Aphorismus, so gewinnt man den Eindruck, als erwarte Kafka das Heil, die Ankunft des Messias, in einer fernen Zukunft. Aber der herkömmliche Zeitbegriff hat für Kafka keine Gültigkeit. Das, was wir erst in der Zukunft erwarten, hat sich vielleicht schon in der Vergangenheit ereignet, nur hat uns die Nachricht davon nicht erreicht.
In dem Prosaband »Beim Bau der chinesischen Mauer« steht folgende Sage von der kaiserlichen Botschaft.
Der Kaiser, so heißt es, hat dir, dem Einzelnen, dem jämmerlichen Untertanen, dem winzig vor der kaiserlichen Sonne in die fernste Ferne geflüchteten Schatten, gerade dir hat der Kaiser von seinem Sterbebett aus eine Botschaft gesendet. Den Boten hat er beim Bett niederknien lassen und ihm die Botschaft ins Ohr zugeflüstert. So sehr war ihm an ihr gelegen, dass er sich sie noch ins Ohr widersagen ließ. Durch Kopfnicken hat er die Richtigkeit des Gesagten bestätigt. Und vor der ganzen Zuschauerschaft seines Todes. Alle hindernden Wände werden niedergebrochen und auf den weit und hoch sich schwingenden Freitreppen stehen im Ring die Großen des Reichs. Vor allen diesen hat er den Boten abgefertigt. Der Bote hat sich gleich auf den Weg gemacht. Ein kräftiger, ein unermüdlicher Mann. Einmal diesen, einmal den anderen Arm vorstreckend, schafft er sich Bahn durch die Menge. Findet er Widerstand, zeigt er auf die Brust, wo das Zeichen der Sonne ist. Er kommt auch leicht vorwärts, wie kein anderer. Aber die Menge ist so groß. Ihre Wohnstätten nehmen kein Ende. Öffnete sich freies Feld, wie würde er fliegen? Und bald wohl hörtest du das herrliche Schlagen seiner Fäuste an deiner Tür. Aber stattdessen, wie nutzlos, müht er sich ab. Immer noch zwängt er sich durch die Gemächer des inneren Palastes. Niemals wird er sie überwinden. Und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen. Die Treppen hinab müsste er sich kämpfen. Und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen. Die Höfe wären zu durchmessen. Und nach den Höfen der zweite, umschließende Palast. Und wieder Treppen und Höfe und wieder ein Palast und so weiter durch Jahrtausende. Und stürzte er endlich aus dem äußersten Tor. Aber niemals, niemals kann es geschehen. Liegt erst die Residenzstadt vor ihm, die Mitte der Welt, hochgeschüttet voll ihres Bodensatzes. Niemand dringt hier durch und gar mit der Botschaft eines Toten. Du aber sitzt an deinem Fenster und erträumst sie dir, wenn der Abend kommt.
Wie im Prozess die Schuld, so wird in dieser Sage die Botschaft nicht formuliert. Das Positive, die Wahrheit, scheint sich der Aussage zu entziehen und mitteilbar sind nur mehr die Verhängnisse, die uns ereilen und die unendlichen Entfernungen und Hindernisse, die zwischen den Menschen und den von ihnen angestrebten Zielen liegen.
Trotzdem aber haben wir, und dies ist sehr seltsam, bei der Lektüre Kafkas oft den Eindruck, als ob die niemals formulierte Botschaft uns dennoch erreichte. Als ob diese Botschaft gewissermaßen im Schweigen dennoch zu verstehen sei.
Wollte man sich paradox ausdrücken, so könnte man sagen, dass sich das Sein und die Wahrheit bei Kafka in unabsehbare Fernen zurückgezogen haben und trotzdem gerade in diesem Entferntsein gegenwärtig sind. Eine Tagebuchnotiz lautet:
Es ist sehr gut denkbar, dass die Herrlichkeit des Lebens um jeden und immer in ihrer ganzen Fülle bereit liegt, aber verhängt in der Tiefe, unsichtbar, sehr weit. Aber sie liegt dort, nicht feindselig, nicht widerwillig, nicht taub. Ruft man sie mit dem richtigen Wort, beim richtigen Namen, dann kommt sie. Das ist das Wesen der Zauberei, die nicht schafft, sondern ruft.
Als Künstler und Gestalter der Situation des Menschen in unserer Zeit hat Kafka ein Äußerstes versucht und geleistet. Ja, man kann sogar mit Recht behaupten, dass Kafka überhaupt erst wieder ein Wissen um das entwickelt hat, was eine echte Situation ist. Denn Kafka ging es in seinen Erzählungen, Gleichnissen und Romanen nicht mehr um Stimmungsmacherei, nicht mehr um die Erforschung des Seelenlebens seiner Helden oder um die Wiedergabe des sinnlichen Details der Welt. Indem Kafka allen beliebig auswechselbaren Weltstoff wegließ, traten in seinen Werken die fundamentalen Situationen des menschlichen Seins in großer Reinheit hervor. Im Prozess die Situation etwa des Gefangenseins, im Schloss die Situation des Anstrebens eines Zieles, in fast allen seinen Werken die Situation des Ausgeschlossenseins und der Entfremdung.
In diese extremen Situationen sind die Helden Kafkas gestellt. Es ist nicht ihre Schuld und es ist nicht die Schuld Kafkas, dass von der Wahrheit nur mehr ein letzter Schimmer zu erhaschen ist und dass die Welt auf eine unheimliche Weise sich verfinstert hat. Aber wenn es auch wahr ist, dass in der Welt Kafkas die Wahrheit fast nur als kaum mehr zu enträtselnde Chiffreschrift erscheint, so ist es ebenso wahr, dass die Helden Kafkas sich an keine Ideologie klammern und dass sie unbeirrbar nach dem rechten Weg suchen.
In einer dürftigen Zeit, in einer Epoche ohne Heilsgewissheit, hat Kafka es verschmäht, eine fertige und diktatorische Weltanschauung vorzutragen. Mehr als die voreilige Beruhigung bei vorgefassten Meinungen und Ideologien galt ihm das Aushalten der Spannung, das Warten auf die wahre Botschaft. Und ist nicht die Geduld, mit der wir in einer verfinsterten Welt auf die Wahrheit zu warten wissen, die einzige Garantie, dass wir ihrer teilhaftig werden können?
Franz Kafka hat es folgendermaßen formuliert:
Es gibt zwei menschliche Hauptsünden, aus welchen sich alle anderen ableiten: Ungeduld und Lässigkeit. Wegen der Ungeduld sind die Menschen aus dem Paradiese vertrieben worden. Wegen der Lässigkeit kehren sie nicht zurück. Vielleicht aber gibt es nur eine Hauptsünde: die Ungeduld. Wegen der Ungeduld sind sie vertrieben worden. Wegen der Ungeduld kehren sie nicht zurück.
Deutschlandradio Retro.